Der rostige Honda stand immer noch an der gleichen Stelle auf dem Parkdeck. Walde setzte sich auf die Motorhaube und wartete. Eine Viertelstunde zu spät kam Harry die Auffahrt hochgefahren. Walde warf seine Tüte auf den Rücksitz. Dann klappte er die Sonnenblende herunter und betrachtete sein Gesicht in dem kleinen Spiegel. »Sorry.« Harry fuhr gemächlich aus dem Parkhaus. »In meinem alten Tempo wäre ich mindestens 10 Minuten zu früh hier gewesen, aber jetzt?« Harry hob kurz beide Hände über das Lenkrad, um es gleich darauf wieder sicher festzuhalten. Mit angefeuchteten Fingern rubbelte Walde die letzten Spuren der lila Filzstiftstriche weg. Seine Nasenflügel hatten so tiefe Druckstellen, als hätte er ein paar Tage lang eine Wäscheklammer darauf getragen. »Und hat deine Exkursion neue Erkenntnisse gebracht?« fragte Harry. »Die Station von Professor Sieblich möchte ich mir unbedingt genauer ansehen. Hat sich sonst etwas bei den Kollegen getan?« »Das kann man wohl sagen«, antwortete Harry. »Bei Grabbe sind die ganze Nacht die Rechner heiß gelaufen. Gabi hat einiges in Luxemburg und Frankreich in Erfahrung bringen können. Monika hat eben angerufen. Ein neues Extrablatt ist erschienen. Mit Foto.« Harry wartete an der Auffahrt zur Bundesstraße, bis die Lücke groß genug war, um sich in den Verkehr einzufädeln. »Was ist drauf?« fragte Walde. »Ach so, auf dem Foto.« Walde nickte genervt. »Ein Schlauchboot mit einem Typen drin. Wahrscheinlich ist das dieser Hemp, der gerade an der Yacht von unserer Madame Gödert anlegt.« »Wie kommt das Käsblatt an dieses Foto?« Harry gab keine Antwort. »Kannst du nicht etwas schneller fahren?« »Hier ist Tempo 100 erlaubt«, entrüstete sich Harry. »Wir haben keine Zeit für solche Witze.« Walde schaute nervös auf den Tacho. »Ach so, um 9:30 ist Besprechung.« »Na, dann los, setz das Blaulicht aufs Dach.« »Nützt nichts«, sagte Harry kleinlaut. »Ich kann nicht schneller fahren. Seitdem wir bei den gebenedeiten Schwestern waren, ist sie wieder da. Die Blockade.«
»Was für eine Blockade?«
»Eine Blockade. Nach dem Unfall hat es über 1 Jahr gedauert, bis ich wieder schneller fahren konnte.«
»So lange können wir aber jetzt nicht warten. Halt an! Ich fahre«, befahl Walde.
»Aber doch nicht hier, mitten auf der Landstraße.«
»Halt sofort an!«
Walde drückte den Knopf der Warnblinkanlage. Um 9.28 Uhr am Samstagmorgen fuhr Walde in den Hof des Präsidiums. Er griff die Plastiktüte und eilte ins Gebäude. Vor dem Fahrstuhl lief er Staatsanwalt Roth in die Arme.
»Na, verschlafen?«
rief dieser ihm gut gelaunt entgegen. Walde konnte nicht einschätzen, wie die Frage gemeint war.
»Eine Observierung«, antwortete er knapp.
Die Fahrstuhltür öffnete sich. Harry kam hinzu und drückte die Taste zum ersten Stock.
»Die paar Stufen hätten wir auch laufen können.«
»Waren Sie auch heute Nacht bei der Observierung dabei?« fragte ihn Staatsanwalt Roth und warf einen kritischen Blick auf Waldes Tüte. Harry schaute zu Walde hinüber, der den Zeigefinger an die Oberlippe hielt und den Kopf leicht hin und her bewegte.
»Nein, Herr Staatsanwalt, aber ich war auch nicht in meinem Bett.«
»Was Sie privat treiben, geht mich nichts an«, sagte Roth in seinem scharfen Tonfall, der vor Gericht bei vielen Angeklagten und Verteidigern gefürchtet war. Der Fahrstuhl war im ersten Stock angelangt.
»Wer oder was war das Ziel Ihrer Observierung?« wandte sich Roth wieder an Walde.
Stiermann war auf dem Flur unterwegs zum Konferenzraum. Walde nutzte die Gelegenheit, seinen Chef zu begrüßen. Der nickte nur kurz und nahm gleich den Staatsanwalt in Beschlag. Walde entschwand mit Harry im Besprechungsraum. Dort war bereits ein Dutzend Kollegen um den großen Tisch versammelt. Walde nickte ihnen zu und setzte sich neben Monika. Er bekam die aktuelle Ausgabe des Extrablatts in die Hand gedrückt und überflog den Text.
»Da hätten wir auch drauf kommen können, dass dieser Hemd der Kerl im Boot war, der in der ominösen Nacht die 2 Taucher zu Populis gefahren hat.«
Walde bemerkte, dass einige der Anwesenden ihn verstohlen beobachteten. Sah er wirklich so abgerissen aus?
»Guten Morgen«, rief Stiermann. Die Gespräche verstummten. »Ich hoffe, wir sind in Sachen Populis ein Stück weitergekommen. Ich übergebe gleich das Wort an Herrn Bock.«
Walde war instinktiv ein wenig zusammengezuckt, als er seinen Namen hörte. Das hatte er sich von seiner Schulzeit her bewahrt. Um sich auf diese Besprechung vorzubereiten, war keine Zeit gewesen.
»Ich glaube, es ist gelungen, unserem Puzzle wieder einige Steine hinzuzufügen. Was hier im Extrablatt steht, brauche ich nicht zu wiederholen. Ich schlage vor, dass Kollege Grabbe selbst seine neuen Erkenntnisse vorträgt. Lasse aber der geschätzten Kollegin von der Sitte den Vortritt. Gabi?«
Sie erwiderte sein Nicken mit einem Augenzwinkern.
Ich muss etwas weiter ausholen, was meine Informationen zu diesem Hemp angehen. Hemp ist die rechte Hand von Madame Gödert. Die Luxemburger Polizei kennt ihn nur noch von Jahrzehnte zurückliegenden kleineren Delikten. Bei den Franzosen ist er bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Soweit der offizielle Teil. Ich habe in den letzten beiden Tagen und Nächten...« Gabi blickte misstrauisch in die Runde. Die Gesichter zeigten keine Reaktion. »Metz, Nancy, Thionville und die Stadt Luxemburg abgeklappert. Dieser Hemp hat seine Finger in vielen Geschäften. Das Foto, das ich von ihm aufgetrieben habe, ist vor über 10 Jahren aufgenommen worden. Aber er scheint sich kaum verändert zu haben. Übrigens nennt er sich in Frankreich englisch ausgesprochen Hank. Wie der Protagonist von Charles Bukowski, falls dieser Autor einem in der Runde etwas sagt.« Kam es Walde nur so vor oder zuckte an Monikas auf dem Schreibblock runden rechten Hand der Mittelfinger? Gabi schien es ebenfalls bemerkt zu haben und grinste sie an. In jüngster Zeit hatte sich unter anderem um die Beschaffung von Teilzeitkräften für die Luxemburger Gebäudereinigungsfirma Klein gekümmert. Sie unterhält Dependancen in Deutschland und Frankreich. Fensterputzer sind zumeist Männer. Für die Böden werden Frauen eingesetzt. Frauen sind nicht so dämlich, sich für einen Hungerlohn auch noch die Gräten zu brechen.
»Sorry, werte Kollegin, aber das gehört nicht zum heutigen Thema«, unterbrach sie Stiermann.
»Pardon, Herr Präsident, aber wenn man wie ich tagtäglich mit benachteiligten, entwürdigten und gepeinigten Frauen konfrontiert ist, entwickelt man so etwas wie Sensibilität und Mitgefühl.« Sie winkte ab. »Lassen wir das. Dieser Henk oder Hemp wirbt also Leute für schlecht bezahlte, teils nicht einmal ordentlich gemeldete Jobs. Da hat er automatisch Kontakt zu den ärmeren bis ärmsten Bevölkerungsschichten, zu denen in Frankreich, nicht anders als bei uns, Immigranten und Asylsuchende zählen. In Nancy ist man ganz schlecht auf ihn zu sprechen. Nichts Genaues sagt man nicht, aber ich verwette meinen...« Sie legte eine Pause ein. »Rosenkranz darauf, dass die 5 Toten aus der Populis von dort kommen.
Ich glaube zu wissen, wer dieser ominöse Taucher ist, der nachts für das Käsblatt an der Populis war«, nutzte Stadler die Gelegenheit, sich zu Wort zu melden.
»Das hilft uns jetzt nicht recht weiter«, schaltete sich Walde ein. »Grabbe, berichte bitte.« Stadler schnaubte tief durch und lehnte sich in seinen Stuhl zurück.